lösen sich die Grünen gerade auf? Das ist jetzt sehr zugespitzt gefragt, zugegeben, aber zumindest diese Woche ist der komplette grüne Vorstand zurückgetreten und der Vorstand der grünen Jugendorganisation ist auch zurückgetreten und hat dann sogar gesagt, dass sie alle aus der Partei austreten wollen. Was da genau passiert ist, das gucken wir uns heute an.
Wir reden aber vor allem auch über Klimaschutz selbst, darum geht es ja gerade sonst nicht mehr so viel und es gibt aber eigentlich auch ein paar gute Nachrichten, also alles in dieser Folge.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Und wir gucken außerdem diese Woche noch auf die Wahlen in Österreich am Sonntag. Da könnte nämlich eine rechtsnationale Partei stärkste Kraft werden. Und generell ist der Wahlkampf in Österreich ganz schön absurd. Und dafür, dass es unser Nachbarland ist, bekommt man relativ wenig davon hier mit, finde ich.
Voll, eine kommunistische Partei und eine Bierpartei treten da an, um in den Nationalrat zu kommen. Aber das kommt gleich. Wir starten jetzt erstmal in die Folge rein mit den Insta-Posts von der Tagesschau.
Ja, und der Platz 1 ist für viele wahrscheinlich richtig hart. Also die UEFA-Kommission hat nämlich nachträglich eingeräumt, dass es im EM-Viertelfinale gegen Spanien doch einen Elfmeter wegen dem Handspiel hätte geben müssen. Also da war das ja so, in der Verlängerung, als es schon 1-1 stand, gab es einen Moment, in dem der Arm von einem spanischen Spieler den Ball berührt hat, also Handspiel.
Genau, und so Handspiel geht natürlich gar nicht. Da hätte der Schiedsrichter eingreifen müssen und einen Elfmeter ansetzen müssen, hat er aber nicht getan. Und deshalb gab es dann kurz nach dem Spiel auch schon riesen Aufregung, weil es eben darum ging, dass Deutschland, die eigentlich in dem Spiel sehr gut waren, nicht weitergekommen ist wegen dieser Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Jetzt wissen wir es tatsächlich, das war eine Fehlentscheidung, ganz offiziell. Das Spiel wäre dann vielleicht anders ausgegangen, weil dann hätte es Elfmeter gegeben und Deutschland wäre vielleicht nicht im Viertelfinale rausgeflogen.
Ich habe ja normalerweise keine Fußballgefühle, aber das tut mir wirklich richtig leid. Das ist so fies.
Du warst dann so einen Biergarten und das war ja wirklich ein einfach und richtig spannendes Spiel und danach war die Stimmung so richtig am Boden.
Ja, und auch einfach dieses Gefühl von, ja, okay, wir haben jetzt recht bekommen, aber es ändert halt nichts mehr, so mehrere Monate später. Auf Platz 2 ist der Kater Rainbow, aber der wird nicht wie der Regenbogen geschrieben, sondern Rain und der Zweitname ist Bow. Und das ist eine super süße Geschichte, also Anfang Juni ist der im Yellowstone-Nationalpark ausgebüxt. Das ist in Wyoming, also im Nordwesten von der USA und da waren seine BesitzerInnen mit dem Camper und ihren zwei Katzen unterwegs. Ja, und dann haben sie tagelang nach dem erfolglos gesucht und mussten dann irgendwann wieder zurück nach Hause nach Kalifornien, also in den Südwesten von den USA. Das ist wirklich richtig weit weg. Und zwei Monate später ist der Kater Rainbow dann plötzlich in einem Tierheim in der Nähe von ihnen wieder aufgetaucht. Das wurde mit so einem Mikrochip erkannt. Und das heißt, der muss eine über 1000 Kilometer lange Reise irgendwie hinter sich gebracht haben, aber keiner weiß wie. Das ist krass, oder? Sag mal was.
Das ist krass, aber ich überlege mir gerade, warum ist das eine Tagesschau-Meldung, aber okay.
Also ich kann mir das sehr gut erklären. Ich glaube, das ist einfach das Bedürfnis nach guten Nachrichten in einer ziemlich kriselnden Welt und ich kann es absolut nachvollziehen.
Auf Platz 3 gibt es auch noch eine gute Nachricht. Also es scheint wirklich ein Need für gute Nachrichten gerade zu geben. Und zwar eine gute Nachricht für queere Menschen in Thailand. Ab Januar können dort nämlich gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Im Gesetz werden dann die Wörter Männer und Frauen oder Ehemann oder Ehefrau durch neutrale Wörter ersetzt, wie zum Beispiel Ehepartner. So haben dann queere Menschen die gleichen Rechte, zum Beispiel in finanziellen und medizinischen Fragen. Damit ist Thailand nach Taiwan und Nepal das dritte Land in Asien, wo das eben möglich ist.
Auf Platz 3 und auf Platz 5 geht es um die Landtagswahlen in Brandenburg. Deswegen jetzt hier nochmal ein etwas ausführlicherer Nachklapp. Also im einen Post geht es um die verschiedenen Altersgruppen und wie die gewählt haben. Und im zweiten Post geht es um den sogenannten Abschiebesong. Also in rechten Kreisen wird ja jetzt so ein Partysong von den Atzen umgedichtet auf "Wir schieben sie alle ab". Und diese Version lief jetzt eben auch auf der Wahlparty von der AfD-Jugendorganisation.
Genau, bevor wir uns das anschauen, erstmal die allgemeinen Zahlen zur Wahl in Brandenburg. Es sei ja vorher super knapp aus zwischen SPD und AfD und der SPD-Ministerpräsident Woltke hatte sogar angekündigt, sich zurückzuziehen, falls die AfD mehr Stimmen bekommen würde als die SPD eben. Und nach den Wahlprognosen hätte das auch gut sein können, weil das muss man sich einfach mal klar machen. Noch im Juli stand die SPD bei 19% und vermutlich vor allem durch diese Ansage ist sie in 2 Monaten nur um 12 Prozentpunkte nach oben geschossen auf dann am Ende 30,9% der Stimmen, die sie bekommen hat bei der Wahl. Damit ist sie dann tatsächlich stärkste Kraft geworden, knapp aber stärkste Kraft. Die AfD liegt mit 29,2% knapp dahinter. Und aber ein kleines Geheimnis nebenbei, ne? Das muss ich unbedingt mal loswerden. Die Wahlen Geheimnis. Werden ja gerade. Ja, es ist kein Geheimnis, aber ich finde es so weird, weil die Wahlen werden gerade alle so inszeniert, als wäre das ja so dieses riesige Duell um Platz 1. Also in Sachsen und Thüringen ging es dann darum, dass die CDU die AfD verhindern will. In Brandenburg hat es jetzt die SPD geschafft und dabei aber eben offenbar auch viele Stimmen von CDU, FDP und Grünen abgesaugt und aber auch viele Nichtwähler mobilisiert, das muss man schon auch dazu sagen. Und das kann man natürlich irgendwie cool finden, aber in unserem Parteien- und Politiksystem ist es am Ende relativ egal, wer stärkste Kraft wird. Also es gibt so ein bisschen Unterschiede, es gibt so einen kleinen Vorteil für die stärkste Partei, aber es ist eigentlich egal. Man muss ja so oder so eine Koalition finden, die 50% der Sitze auf sich vereinigt. Deswegen, ja, finde ich diese Strategie irgendwie, also ich verstehe schon, wo das herkommt, aber deswegen ist diese Inszenierung auf, wer wird die stärkste Kraft, die funktioniert, um Leute zu mobilisieren, offensichtlich ganz gut, aber es ist eigentlich auch egal. Das musste ich ja mal sagen.
Ich glaube, ganz egal ist es nicht. Das sieht man jetzt auch bei der Landtagssitzung in Thüringen, über die wir gleich noch sprechen werden, aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber lass noch mal ganz kurz mit den Zahlen weitermachen.
Okay, also auf Platz 3 liegt das BSW mit 13,5% und die CDU ist nur Platz 4 mit gut 12% und das war es dann auch schon mit den Parteien, die ins Parlament gekommen sind. Die Grünen haben es nämlich nicht über die 5%-Hürde geschafft und haben auch keine Direktstimme bekommen. Deswegen sind sie mit 4% eben rausgeflogen.
Jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal auf die Wahlergebnisse nach Alter. Also vor allem die 16- bis 24-Jährigen. In Brandenburg darf man nämlich bei Landtags- und Kommunalwahlen schon ab 16 wählen. Und in der Gruppe sieht es ein bisschen anders aus als im ganzen Landesdurchschnitt. Da wurde die AfD nämlich mit Abstand die stärkste Kraft mit 32% und die SPD, die hat da nur 19 bekommen. 12% fürs BSW, Linke und Grüne jeweils 7. Und wenn man das dann mit den Ergebnissen von 2019 vergleicht, dann hat am eindeutigsten die AfD an Stimmen dazu gewonnen unter den 16- bis 24-Jährigen. Und ganz eindeutig verloren haben vor allem die Grünen und die Linken. Und die Grünen sogar ganze 20 Prozentpunkte. Das finde ich so eine krasse Zahl. Mhm. Also wenn man auf diese ganzen Alterskohorten guckt, dann hat die AfD tatsächlich auch eigentlich in fast allen Altersgruppen die Mehrheit. Und erst ab 60 dreht sich das. Also dann bei den WählerInnen ab 70 hat dann die SPD sogar über 50%. Also man kann irgendwie sagen, so die AfD ist die junge Partei und die anderen sind die alten Parteien.
Genau. Und letztlich kann man auch sagen, die über 70-Jährigen haben am Ende verhindert, dass die AfD stärkste Kraft geworden ist. Aber was bedeutet das jetzt eben für die Bildung der Koalitionsbildung? Also wer wird da regieren? Am Ende fehlen nämlich die Stimmen der SPD jetzt eben den anderen Mitteparteien und deswegen wird auch da wieder eine Koalition relativ schwierig. Wir hatten ja letzte Woche noch gesagt, es könnte vielleicht eine Koalition aus SPD und CDU geben, aber dafür reichen die Stimmen eben jetzt nicht mehr. Es bleibt eigentlich nur die Option, dass die SPD und BSW zusammenarbeiten oder SPD, BSW und CDU zusammen. Oder auch theoretisch ist eine Minderheitsregierung zwischen SPD und CDU möglich. Mit der AfD will auch in Brandenburg niemand regieren.
Und auch wenn mit der niemand regieren will, dann hat sie aber trotzdem über ein Drittel der Sitze und damit die Sperrminorität erreicht. Über die haben wir ja auch schon mal gesprochen. Ja. Damit kann sie Entscheidungen blockieren, bei denen eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Zum Beispiel die Wahl von VerfassungsrichterInnen oder die Änderung von der Landesverfassung. Und ich finde, das ist irgendwie wichtig, das nochmal einzuordnen, weil es nämlich dann auch wirklich darum geht, was machen die mit dieser Sperrminorität und wie viel kann die wirklich ausrichten? Also tatsächlich haben schon einzelne Parteimitglieder von der AfD angedeutet, dass sie die Sperrminorität nutzen wollen und zwar so ein bisschen als Erpressungsmittel für ihre eigenen Interessen. Also zum Beispiel der Brandenburger AfD-Landeschef Springer hat dem Spiegel gegenüber erklärt, dass wenn zum Beispiel eine Verfassungsänderung diskutiert wird, dann würde die AfD nur dann zustimmen, wenn im Gegenzug andere Gesetzesvorhaben von der AfD unterstützt werden. Zum Beispiel ein Betretungsverbot von Asylbewerbern bei Volksfesten. Also die wollen quasi mit einer Blockade drohen und so ihre eigenen Forderungen durchsetzen. Das könnte dann eben halt doch irgendwie relevant werden. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, diese Zweidrittelmehrheit, die braucht man tatsächlich wirklich nur in Ausnahmefällen für ganz wenige Arten von Entscheidungen. Auch das zum Beispiel mit den VerfassungsrichterInnen, da wird in den nächsten 5 Jahren wahrscheinlich gar kein Platz frei. Das heißt, es wird gar nicht relevant. Aber natürlich, muss man sagen, vermutlich wird die AfD jede Chance nutzen, um irgendwelche demokratischen Prozesse damit zu blockieren oder zu verzögern, um damit das Ganze so ein bisschen fortzuführen.
Ja, am Ende hat sie jetzt halt echte politische Macht bekommen und die wird sie immer in Verhandlungen nutzen und so weiter, um eigene Vorteile daraus zu schlagen. So funktioniert Politik halt immer auch. Ja, aber wir reden nochmal über ein anderes Thema, was an diesem Wahlabend relevant geworden ist. Und zwar gab es einen Aufreger auf dieser Wahlparty von der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation von der AfD, die übrigens als gesichert rechtsextrem gilt, und zwar in ganz Deutschland. Und zwar war der Aufreger, es gibt einen sogenannten Abschiebesong. Das ist ein Song von den Atzen, der umgedichtet wurde von Das geht ab, wir feiern die ganze Nacht zu, wir schieben sie alle ab. Und ja, davon gibt es eben ein Video, wo viele auf dieser Veranstaltung mitgrölen. Eine Person hält sogar ein Schild mit der Aufschrift millionenfach abschieben. Und ja, das kommt nicht so gut an.
Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei dieser Sylt-Geschichte. Also dieser Song, den gibt es eigentlich schon länger, der ist nicht neu. Mit dem hat die Junge Alternative auch vorher schon Wahlkampf gemacht. Aber jetzt ist eben halt das Video davon viral gegangen. Die AfD, beziehungsweise der Co-Chef Chrupalla, der findet es nicht so schlimm. Der sagt, dass die Jugend halt auch einfach ein Recht hätte, ausgelassen zu feiern. Und das wäre ja nur eine Übertreibung. Aber der ehemalige Grünen-Politiker Volker Beck, der sieht es anders. Der sieht in dem Text eine Volksverhetzung, einfach weil es ja zu so Willkürmaßnahmen aufrufen würde, wie nämlich millionenfache Abschiebungen. Und vor allem dieses millionenfach Abschieben, das spricht eben halt auch dafür, dass es sich, also dass sie nicht nur Menschen meinen können, deren Asylantrag wirklich abgelehnt wurde, weil von denen gibt es überhaupt gar nicht so viele. Lange, also sehr, sehr weit unter Millionen ist die Zahl. Und das heißt, sie müssen damit noch mehr meinen. Und deshalb hat er jetzt Anzeige erstattet und die Polizei Brandenburg ermittelt. Und ja, die Ärzte, die haben sich auch selber schon davon distanziert.
Das ist ja typisches Verhalten irgendwie wieder, weil also man kann ja jetzt davon ausgehen, dass das für die AfD wahrscheinlich keine großen Konsequenzen haben wird. Das Sylt-Video war ja noch eine viel größere Aufregung. Das ist schon verpufft. Jetzt mittlerweile hat man sich schon gefühlt so ein bisschen daran gewöhnt, dass es eben so Party-Songs auf rechte Parolen gibt. Und so funktioniert es ja immer. Das ist das, was man, glaube ich, Diskursverschiebung nennt. Im Frühling haben wir uns noch alle drüber aufgeregt. Jetzt gibt es auch noch so ein bisschen Aufregung. Und es wird aber wahrscheinlich in ein paar Monaten den nächsten Party-Song geben, wo Abschiebungen drin gefördert werden und so. Und dann wird es immer normaler alles.
Ich habe da auch noch eine ganz interessante Analyse gelesen, wo es halt eben auch darum ging, für AfD-Fans spricht einfach nichts gegen die AfD, weil gerade solche Dinge sind da überhaupt nicht relevant, weil diese ganze Identifikation, die passiert eigentlich nur über Abgrenzung zu anderen Parteien. Also nicht nur, aber zum Teil eben halt auch über Abgrenzung zu anderen Parteien. Und dann ist es auch egal, was da gesagt wird am Ende. Das ist tatsächlich sogar eher leichter für die, dann diese Empörung von den Medien, wie wir uns jetzt alle aufregen, halt gut als Hexenjagd umzuinterpretieren, so wie es ja auch häufig schon gemacht wird. Das ist halt leider so ein bisschen Teufelskreis.
Ja, und was passiert, wenn die AfD stärkste Partei in einem Landtag wird? Das können wir jetzt in Thüringen beobachten. Die Wahl ist ja eigentlich schon 4 Wochen her. Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem die AfD tatsächlich stärkste Kraft wurde. Am Donnerstag sollte da das Parlament zu einer ersten konstituierenden Sitzung zusammenkommen und da auch einen Landtagspräsidenten wählen. Das ist immer so der erste Step von der Legislaturperiode. Und vorher haben eben schon viele vermutet, dass das schwierig werden könnte. Aber die Sitzung, die ist tatsächlich in einem absoluten Chaos geendet.
Ja, einmal ganz kurz Erklärung, was da passiert. Also diese Sitzung, die wird traditionell von einem sogenannten Alterspräsidenten geleitet. Also das ist wirklich einfach literally die älteste Person im Parlament.
Das klingt immer so komisch, oder? Das klingt wie so eine Mittelalter-Methode.
Ja, ich muss da irgendwie immer an so Stammesrituale denken oder so. Aber ja, genau. Das ist in dem Fall ein 73-jähriger AfD-Politiker und der soll halt, also seine einzige Aufgabe ist, durch diese Sitzung und durch die Wahl durchzuführen und so Abstimmungen anzuleiten und so. Und auch eine Tradition ist eben, dass der Landtagspräsident von der größten Partei vorgeschlagen wird. Und das ist ja die AfD. Und ja, CDU und BSW, die wollten es verhindern und haben deswegen jetzt vor dieser Sitzung noch einen Antrag gestellt, dass die Geschäftsordnung geändert wird, damit auch andere Parteien diesen Landtagspräsidenten vorschlagen dürfen. Und diesen Antrag wollte der Alterspräsident aber einfach nicht zulassen. Also der wollte nicht mal zulassen, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Und stattdessen hat er einfach selber eine Rede gehalten. Das darf er zwar auch, aber seine Hauptaufgabe ist schon eigentlich eher durch die Abstimmungen durchzuführen. Aber zu denen ist es den ganzen Tag nicht gekommen, weil er die Sitzung einfach immer wieder unterbrochen hat und auch Wortmeldungen von anderen abgewürgt hat. Also ja, es gibt noch keinen neuen Landtagspräsidenten.
Nee, weil irgendwann hat dann die CDU das Landesverfassungsgericht angerufen, um diese Geschäftsordnungsfrage zu klären. Und am Samstag soll es jetzt eben weitergehen. Bis dahin bleibt dieser Thüringer Landtag nicht konstituiert. Und kleine persönliche Meinung jetzt dazu. Ich finde es Wahnsinn, weil es regen sich ja die letzten Jahre alle darüber auf, wie die Ampel immer zerstritten ist und dass die nichts mehr zustande kriegt und so. Tatsächlich sieht man aber ja, dass da relativ viele Gesetze tatsächlich umgesetzt werden. Es gibt natürlich viel Streiten, das kann man auch doof finden, aber wer daraus ableitet, die AfD zu wählen, der kann sich da jetzt wirklich mal beobachten, was passiert, wenn die AfD stärkste Partei wird, weil da ist wirklich die Ampelstreit und so sind da nichts gegen. Da wird einfach wirklich die normalen Standardprozesse des Parlaments aufgehalten und mit so Bullshit durchgenudelt. So, das ist einfach richtiger Pain, dazu zu gucken, wenn man ein bisschen Demokratie mag. Und naja, also das ist wirklich nur meine Meinung. Man kann das auch anders sehen. Und ich glaube, AfD-Leute werden sowas sagen wie, die anderen Parteien verschwören sich gegen uns und wollen uns aufhalten. Und da müssen wir jetzt halt gegenhalten mit der Macht, die wir da haben. Aber ich finde es, also es ist schon wirklich schlimm, dazu zu gucken, finde ich.
Die komplette Parteispitze von den Grünen will zurücktreten. Also einmal die beiden Parteichefs, Ricarda Lang und Omid Nuripur, aber dann auch der gesamte Vorstand, der da noch so dranhängt. Und so richtig erklärt, warum, haben sie das jetzt nicht. Aber vermutlich sind es vor allem einfach ja die sehr schlechten Wahlergebnisse bei den letzten drei Landtagswahlen. In Brandenburg und Thüringen sind sie ja sogar aus dem Landtag geflogen und sie sagen eben, die Partei braucht jetzt einen Neuanfang.
Diese Meldung gab es am Mittwochvormittag und am Mittwochabend ist dann auch noch der komplette Vorstand der Grünen Jugend, also der Jugendorganisation von den Grünen, zurückgetreten. Und die sind sogar noch weitergegangen. Die haben sogar gesagt, die wollen sie geschlossen aus der Partei austreten, also aus den Grünen austreten. Und die Begründung ist letztlich, dass sie die Grünen nicht mehr für eine linke Partei halten. Es geht da zum Beispiel um die Räumung des Umweltprotests von Lützerath damals, das Sondervermögen für die Bundeswehr, bei dem sie nicht zustimmen, oder auch Asylrechtsverschärfungen, die ja gerade passieren.
Ja, und das ist schon irgendwie eine ganz schön heftige Entwicklung für eine Partei, die eigentlich gerade in der Regierung ist. Expertinnen sagen, dass die Grünen sich vermutlich jetzt noch mal mehr und stärker noch auf Robert Habeck ausrichten wollen, weil der geht ja nächstes Jahr als Spitzenkandidat ins Rennen für die Bundestagswahl und der gilt eher so als Realo. Es gibt ja so die Realos und die Fundis, also die eher so realistische Politik machen und die vielleicht ein bisschen mehr an Idealen festhalten. Und da ist Habeck auf jeden Fall eher auf der pragmatischen Seite. Also jemand, der viel Kompromisse eingeht und weniger fundamentalistisch an die Sache rangeht. Deshalb auch der Begriff Fundi.
Genau, ich bin ja ehrlich gesagt mal gespannt, ob diese Strategie jetzt ausgeht. Weil am Ende geht es ja für die Partei darum, ob sie es schafft, für viele Leute wieder wählbar zu werden. Und es gibt natürlich immer noch 10% ungefähr der Leute, die Grünen eh wählen. Aber ja, gerade sind ja vor allem die Union, die AfD und das BSW im Aufwind. Und es gibt halt einfach sehr viele Deutsche, die keine dieser drei Parteien wählen wollen. Und die Frage ist eben, wen werden diese progressiven, linkeren Leute dann wählen nächstes Jahr? Die Linken sind ja komplett am Boden. Die Ampelparteien sind alle irgendwie super unbeliebt. Und Volt, die bei der Europawahl ja eine Alternative für viele junge Leute waren, die werden vermutlich wegen dieser 5%-Hürde nicht gewählt werden. Das heißt, irgendeiner dieser Parteien muss jetzt da aus dieser schlechten Stimmung rauskommen und das scheint für die Grünen jetzt so der Versuch zu sein. Und es könnte tatsächlich, glaube ich, meiner Meinung nach eine Chance werden, eben aufzuholen, wenn sie wirklich irgendwas anders machen und deswegen dann so ihr Image abstreifen, was sie jetzt in der Ampel bekommen haben. Ja, mal gucken. Aber das ist jetzt halt alles natürlich auch wieder so Strategieplan. Wir wollen jetzt aber tatsächlich nochmal über Klima an sich reden.
Ja, weil auch schon bevor diese Meldung reinkam, hatten wir nämlich drüber gesprochen, dass es halt gerade einfach in den letzten Wochen und Monaten nach den ganzen Interviews, die wir so auch zu ganz verschiedenen Themen mit Leuten geführt haben, so ein Grundgefühl sich eingestellt hat. Und was uns immer wieder auffällt, ist, dass das Thema Klimaschutz immer weiter in den Hintergrund rückt und gefühlt vor allem bei jungen Menschen auch irgendwie out ist, trotz Hitzesommer und Unwettern und Überschwemmungen, die wir ja jetzt gerade erst wieder gesehen haben. Und das war ja zum Beispiel auch schon bei den Europawahlen im Sommer Thema, dass vor allem rechte Parteien so bestimmte Klimaschutzmaßnahmen, die eigentlich so sehr hart erkämpft wurden, dann plötzlich wieder zurückgebaut werden sollten, weil sie halt angeblich zu teuer sind. Und zum Beispiel auch letzte Woche erst Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz im Interview hat gesagt, wenn es nach ihm geht, Verbrennerautos sollen doch nicht abgeschafft werden und Atomstrom zumindest weiter eine Option bleiben. Das sind ja alles so Entwicklungen, die sich irgendwie so ein bisschen wieder rückwärts anfühlen. Und also ich persönlich merke das auch privat, dass sowas wie Veganismus oder so viel weniger ein Thema ist als noch vor ein paar Jahren.
Ja, das fällt mir auch auf. Aber wir wollen jetzt mal gucken, wo wir eigentlich wirklich stehen. Also war der Klimaschutz wirklich am Ende nur ein Dreijahres-Hype und jetzt zerstören wir halt den Planeten und alle sind cool damit? Oder gibt es auch Sachen, die Hoffnung machen können, wenn man eben immer noch auf den Klimawandel schaut? Das fragen wir beim Klimajournalisten Rico Grimm nach. Er schreibt den Newsletter Cleantech Inc. Darin geht es jeden Dienstag darum, mit welcher Technik wir die Klimakrise lösen können. Und außerdem berichtet er bei Krautreporter über Klimapolitik. Hi Rico.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du da bist. Ja, also letzte Woche Freitag, wenn wir mal das einfach angucken, da war ja dieser globale Klimastreik. Da kann man es, glaube ich, ganz gut dran festmachen, weil in Bremen zum Beispiel, da waren 2019 bei diesem ersten globalen Klimastreik 40.000 Leute auf der Straße. Für 2024 waren es nur noch 1.000 Leute, die da angemeldet waren. Wie erklärst du dir das, dass das jetzt so zurückgegangen ist und dass so wenig Leute dabei sind?
Ihr habt das schon in der Antwort gesagt, dass das Thema in den Hintergrund geraten ist. Es wurde schlicht und einfach auch verdrängt von den anderen großen Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind, sei es jetzt die Corona-Pandemie und ihre Nachwirkungen, sei es der Ukraine-Krieg, sei es jetzt mal aufs enge politische Feld gefasst, tatsächlich, was die Ampel so den lieben langen Tag veranstaltet, die Regierung veranstaltet. Und das ist, das muss ich auch ehrlich sagen, nach der Bugwelle, die dieses Thema hatte, 2018, 2019, ist das auch völlig normal. Das ist völlig erwartbar gewesen, dass das nicht in dieser Intensität weitergehen kann. Also wie viel Platz hat denn die Bremer Innenstadt? Wie viele Menschen passen denn da rein? Ne? 200.000, 300.000? Nein, im Ernst. Der Mann, also hier in Berlin waren es ja auch Hunderttausende auf den Straßen. So viele Menschen zu mobilisieren, Jahr für Jahr, mit de facto immer dem gleichen Thema, ist schwierig. Also das erst mal vorneweg. Und das Zweite ist, dass wir auch sehen, dass ja einige Dinge umgesetzt wurden. Und diese Dinge kommen jetzt im Alltag an. Und ich sag's mal so, für den Einbau von Wärmepumpen zu demonstrieren, ist irgendwie nicht ganz so sexy, wie für Klimaschutz zu demonstrieren oder rettet unsere Erde. Also wir befinden uns jetzt auch in den Niederungen des Alltags und der Umsetzung, wo es viel um Details geht und das Thema auch gar nicht mehr so anschlussfähig ist, würde ich sagen. Und zuletzt kommt noch eine politische Dynamik mit rein. Das will ich aber wirklich nicht als einzigen Grund verstanden wissen, dass natürlich alle anderen Parteien, die sich jetzt nicht für Umwelt- und Klimaschutz extrem stark machen, erkannt haben, dass es da politisch was zu holen gibt. Wenn man auf diese Themen kritisch schaut oder wenn man vor allem auf die, in dem Fall in Deutschland, die Grüne Partei kritisch schaut. Also bei der Debatte um das Heizgesetz wurde das, glaube ich, extrem deutlich, wie sehr die anderen Parteien da auch ruchlos sind und sagen, okay, Klimaschutz ist wichtig, aber vielleicht ist es uns wichtiger, den Grünen eine mitzugeben. Um aber noch eines nachher hinzuzufügen. Ne, vielleicht war das ein 3-Jahres-Hype, aber ich sage euch, die Klimakrise ist auf keinen Fall ein 3-Jahres-Hype.
Ja, da gehen wir mal alle von aus. Aber lass noch mal darüber reden. Du hast jetzt gesagt, es kommt in den Niederungen der deutschen Gesetzgebung an und so. Ich habe in einem Interview von dir auch gehört, dass ja jetzt gerade ganz viele Regeln, die damals so erlassen wurden, so 2019, 20, 21, da gab es ja ganz viele Klimagesetze, die auch auf den Weg gebracht wurden und durchgesetzt wurden, dass die jetzt auch einfach in den Gerichtssälen erkämpft werden. Kannst du das noch mal erklären, wie das genau aussieht, wie da jetzt die Gesetze wirklich umgesetzt werden?
Also was wir in den Gerichten sehen, ist tatsächlich sehr interessant, weil die Gerichte auf eine gewisse Weise viel progressiver sind und beim Klimaschutz viel weiter sind als viele Regierungen. Wir hatten vor einigen Jahren ein wirklich wegweisendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hatte gesagt, dass es eine Frage des Grundgesetzes, also der Menschenwürde ist, dass ordentlicher Klimaschutz umgesetzt wird. Und sie hat damit natürlich der Bundesregierung die Hände gebunden auf eine gewisse Art und Weise. Und das war eine Sensation, weil das so deutlich und so klar noch nie vor allem nicht vom höchsten deutschen Gericht gesprochen wurde. Und Gerichte schälen sich immer mehr als ein Werkzeug heraus, die Regierungen ihre Versprechen, die sie irgendwann vor 10 Jahren mal freimütig gegeben haben. Und ja, wir erlassen jetzt mal ein Gesetz, dass wir in 30 Jahren Emissionen gesenkt haben. Also Gerichte schälen sich als Werkzeuge heraus, die Regierung dazu zu bringen, ihre Versprechen auch einzuhalten. Weil was Gesetz ist, ist halt Gesetz. Und damit ist es auch einklagbar. Und Klimaschutz ist einklagbar. Und ich sehe jetzt innerhalb der Klimabewegung durchaus auch so, dass sich dann die Kräfte in diese Richtung auch sammeln. Also dass einige das als Weg für sich erkannt haben, anstatt jetzt demonstrieren zu gehen oder die Schule zu schwänzen oder was weiß ich, konzentrieren sie sich darauf, solche Klagen zu organisieren. Die große Errungenschaft quasi der Fridays for Future Bewegung und ihrer Schwester- und Partnerbewegung auf der ganzen Welt war, dieses Thema in den Köpfen der Menschen verankert zu haben. Also das ist ein bisschen ironisch, weil ihr natürlich gefragt habt, hey, wie sieht's aus? Niemand redet mehr über Klimaschutz, aber das stimmt nicht so ganz. Die Leute haben das schon im Kopf und vor allem nicht nur die Leute, sondern auch die Unternehmen haben das im Kopf, die Politiker haben das im Kopf und das ist eine fundamental andere Situation als vor 10 Jahren oder so, wo das, ich sag's mal so, einfach keine Sau interessiert hat und das auch keine politisch relevante Sache war. Und was wir nach 2018, 2019 gesehen haben, ist, dass zum Beispiel die EU hat den Green New Deal verabschiedet und das ist für europäische Verhältnisse, für EU-Verhältnisse eine mega Sache gewesen, weil das de facto die ganze europäische Wirtschaft auf einen Klimaschutzpfad gebracht hat. Und auf den sind wir auch weiterhin, ne? Trotz alles Pessimismus ist, trotz aller Unkenrufe und schlechten Stimmungen, bewegen wir uns weiter in Richtung Klimaneutralität. Ob das nun 2040 ist oder 2045, ist erstmal dahingestellt. Aber 2018, 2019 hat wirklich einen Bewusstseinswandel dort ausgelöst, wo es drauf ankommt, nämlich in den Führungsetagen der Unternehmen, in den Regierungssitzen und ja, auch in den Gerichten. Also ich habe immer die These, dass so die bei Fridays for Future ja durchaus auch von so jungen, weißen Abiturienten geprägt war. Das war ja auch immer wieder eine Kritik und eine Debatte. Ich habe immer die These, dass es dann den Vätern und Müttern am Abendbrottisch extrem peinlich war, gegenüber ihren Kindern zu argumentieren, warum sie bisher noch nichts gemacht haben und deswegen alles so schnell ging. Das ist natürlich völlig überspitzt und stimmt so wahrscheinlich nicht, aber das spielt ja auch eine Rolle, definitiv.
Diese Kulturwandel in Unternehmen, das merkt man tatsächlich selbst in ARD und ZDF, da gibt es das Thema Green Production, also dass so Filme und Serien und auch Funkformate und so weiter alle nach grünen Standards, also dass da möglichst Ökostrom genutzt wird, dass Inlandsflüge vermieden werden und so weiter. Das ist auch seit 2019, 20 oder sowas halt ein riesengroßes Thema geworden und das bleibt halt auch, weil es einfach jetzt in der Unternehmenskultur halt festgelegt wurde. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, solche kleinen Schrauben sind auch über diesen Hype irgendwie am Ende jetzt nachhaltig gekommen. Und ja, ein anderes Thema, da würde ich gerne mit dir nochmal kurz drüber reden, ist das Thema Technik und wie es da weitergeht, weil das finde ich auch ganz spannend. Man sieht ja überall jetzt diese Solaranlagen auf den Dächern und so. Wie stehen wir denn technisch da? Also ist da tatsächlich eine Entwicklung zu sehen, dass die Technik uns am Ende retten kann?
Eine kleine differenzierte Antwort. Technik allein kann uns nicht retten, aber ohne Technik wird es nicht funktionieren. Und die Lage ist speziell in diesem Feld deutlich, deutlich besser als die Stimmung. Also wirklich deutlich besser. Genau, die vielen PV-Anlagen, die vielen Solaranlagen, die wir jetzt überall sehen, die sind nicht das Ergebnis und Produkt von Zufall, sondern weil die Preise kollabiert sind. Es ist inzwischen billiger, einen Solarzaun zu bauen, als einen normalen Zaun, wenn man es richtig macht und drauf anlegt. Und das wiederum bedeutet, dass wir absehbar schaffen werden, unser Energiesystem umzustellen. Also Friedrich Merz, der von Atomkraft redet, also der Neubau von AKWs, wir müssen das einfach nicht mehr machen. Wir hätten die alten sicher weiter betreiben können, anstatt die Kohlekraftwerke weiterlaufen zu lassen. Aber wir müssen keine neuen Atomkraftwerke bauen, um unser Energiesystem CO2-frei zu gestalten. Und das ist nur das eine. Das andere ist so der Mobilitätsbereich. Wenn man da jetzt mal eng auf Antriebe guckt, E-Autos setzen sich global auf breiter Front durch. Das ist eine Welle, die rollt. Kein Stau. Das ist eine Welle, die rollt. Nur in Deutschland haben wir gerade ein paar Diskussionen und Debatten, in den USA auch, aber speziell in den ärmeren Ländern, die überspringen zum Teil so das fossile Zeitalter. Ne? Also, und in diesen beiden Bereichen, und die sind extrem wichtig, weil es die zwei größten sind, sehen wir echte Fortschritte. Und es geht so weit, dass wir mutmaßlich den Punkt hinter uns haben, an dem unsere CO2-Emissionen immer weiter steigen, Jahr für Jahr.
Meinst du das jetzt auf Deutschland bezogen oder auf die ganze
weltweit.
Welt? Krass, okay.
Weltweit. Deutschland hat den Punkt sowieso schon lange hinter sich. Weltweit. Das heißt, wir als Menschheit, das, was wir jetzt ab 2018, 2019 getan haben, das wirkt sich inzwischen langsam aus. Die Klimakrise ist nicht gelöst. Die Folgen werden noch schlimmer werden. Aber wir sehen inzwischen in den Zahlen, in den Messungen deutliche Unterschiede. Und das muss man doch mal sagen, ist ein Fortschritt, den man, und auch eine gute Nachricht, also die man einfach mal sich zu Herzen nehmen kann. Und ich kenne das, einige sind immer so, sind so pessimistisch und wir werden es eh nicht schaffen. Und da glaube ich aber nicht dran. Das kriegen wir schon hin.
Gerade weil du das jetzt gesagt hast, dass sich erneuerbare Energien wirtschaftlich zum Teil halt auch schon mehr lohnen. Deswegen frage ich mich so ein bisschen, langfristig ist es doch dann, selbst wenn man von den selbst wenn man von der Ideologie vom Klimaschutz absieht, ja auch trotzdem für Parteien, die jetzt gerade irgendwie vielleicht doch wieder ein bisschen zurückbauen wollen, lohnt sich das doch für die auch nicht, weil zumindest Wirtschaft müsste doch in deren Interesse sein, so ganz simpel gedacht.
Ist es. Das absolut beste Beispiel sind die USA. Die haben ja auch ein großes Klimaschutzgesetz verabschiedet, womit sie so klimafreundliche Technologien gefördert haben. Und es sind nicht die demokratisch regierten Staaten, die da ganz vorne dran sind, sondern die republikanisch regierten Staaten. Texas. Texas ist der erneuerbaren Champion der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und auch in Deutschland sind, also was zum Beispiel Windkraft angeht, zum Beispiel die Länder, in denen die AfD extrem, die Bundesländer, in denen die AfD viele Stimmen bekommen, diejenigen Länder, die viel Windkraft haben oft. Also so Sachsen-Anhalt, Brandenburg, also die Flächenländer jedenfalls. Also es gibt einen, da liegen Chancen für alle bereit. Und tatsächlich ist es bei vielen Fragen inzwischen so, dass wer rechnen kann, baut eine Solaranlage, baut einen Speicher, versucht Windenergie zu kriegen und so weiter und so fort. Und auch zum Beispiel bei E-Autos. Also wären wir jetzt alle Chinesen und würden auf dem chinesischen Markt unterwegs sein, gäbe es keine Diskussion zwischen uns dreien, ob wir ein E-Auto kaufen oder nicht, weil das sind die besseren und auch billigeren Autos. Also aber noch hinzugefügt, gerade bei der Mobilitätsdebatte ist immer wichtig, das nicht auf die Antriebe so zu verengen, sondern auch daran zu denken, dass ein Bus, auch ein E-Bus, sehr viele Menschen auf einmal transportieren kann und Fahrradfahren auch super ist. Und wir was dafür tun müssen. Aber um das nochmal so zusammenzufassen, tatsächlich, inzwischen wird Klimaschutz betrieben von Leuten, die sich eigentlich nicht für Klimaschutz interessieren. Und das ist die große Errungenschaft der letzten Jahre.
Du hast uns ein gutes Gefühl gegeben. Dankeschön.
Klimajournalist Rico Grimm, vielen Dank. Wir müssen mal über die großen deutschen Unternehmen reden. Vielleicht kriegt ihr gerade diese ganzen Diskussionen mit. Bei einigen Unternehmen läuft es nämlich gerade nicht so rund. Am deutlichsten wird es bei Volkswagen, ein Riesenkonzern für Deutschland. Die Marke VW, die kommt nämlich nicht so richtig gegen die chinesischen E-Autos an. Und deswegen soll es jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren zu Entlassungen kommen.
Also es gibt einen Bericht im Manager-Magazin und laut dem sollen es bis zu 30.000 Stellen sein, die in Gefahr sind. Außerdem könnten auch einzelne Werke in Deutschland geschlossen werden. Und das ist wirklich ziemlich krass, weil bei VW gibt es eigentlich schon seit den 90ern eine Beschäftigungssicherung. Also das heißt, die haben bisher ihren Angestellten versprochen, dass niemand betriebsbedingt gekündigt wird. Betriebsbedingt, also zum Beispiel, weil es zu wenige Aufträge oder zu wenig Geld gibt. Ja, aber gerade liest man ziemlich oft, dass das sogar nur die Spitze vom Eisberg sei, weil es einfach massive Probleme in der Autoindustrie geben würde. Und ja, die deutsche Wirtschaft, die ist sowieso in der Krise.
Das ist natürlich eine geile Beschäftigungssicherung, wenn man sie sofort aufkündigt, sobald es mal nicht mehr so gut läuft. Also toll. Naja, wenn man das alles so hört, dann kann es ja aber erstmal ganz schön besorgniserregend sein. Man hört ja immer wieder, dass die deutsche Wirtschaft gerade so am Absteigen ist und so. Und dass wir hier voll auf die Krise zusteuern und so. Deswegen wollten wir mal wissen, ob das wirklich so ist, ob das so ein Zeichen dafür sein könnte, und haben das aber mal bei Jakob Schreiber nachgefragt von unserem Finanzformat Was kostet die Welt?
Ja, dass VW jetzt gerade in die Krise rutscht, ist für das ganze Land natürlich keine gute Nachricht. Denn zum einen beschäftigt der Konzern hunderttausende Mitarbeiter und für die war die Nachricht der Sparmaßnahmen natürlich ein richtiger Schock. Denn VW galt bis zuletzt eigentlich immer als einer der Arbeitgeber, der besonders gut bezahlt und wo die Jobs so sicher sind wie vielleicht sonst nur in der Verwaltung oder so. Aber es geht bei der VW-Krise nicht nur um das Unternehmen an sich, sondern auch um große Teile vom Rest der deutschen Wirtschaft. Denn bei der Produktion von so einem Auto helfen natürlich super viele Menschen auch aus anderen Unternehmen mit. Aktuell hat VW zum Beispiel über 1600 externe Zulieferer, von denen halt auch sehr viele in Deutschland sitzen. Und deren Jobs wären dann natürlich auch betroffen. Volkswagen steht damit ein bisschen symptomatisch für die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und insbesondere für die deutsche Industrie, denn die ist seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer ziemlich stark gewachsen, zuletzt aber geschrumpft. Im Juli diesen Jahres lag sie zum Beispiel 5% niedriger als noch im letzten Jahr. Woran liegt das? Ja, zum einen an den Herstellern wie VW, deren Verbrennermotoren vor allem im Ausland, also zum Beispiel in China, nicht mehr so gefragt sind wie früher. Aktuell hat VW zum Beispiel über 1600 externe Zulieferer, von denen halt auch sehr viele in Deutschland sitzen und deren Jobs wären dann natürlich auch betroffen. Volkswagen steht damit ein bisschen symptomatisch für die deutsche Wirtschaft im Allgemeinen und insbesondere für die deutsche Industrie, denn die ist seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich immer ziemlich stark gewachsen, zuletzt aber geschrumpft. Im Juli diesen Jahres lag sie zum Beispiel 5% niedriger als noch im letzten Jahr.
Was man eigentlich auch dazu sagen muss, es geht hier nur um die Marke VW und die haben eben ganz viele Managementfehler gemacht. Der Konzern dahinter, der hat ja auch noch ganz viele andere Marken, also der Volkswagen-Konzern, da gehört auch noch Lamborghini dazu oder Porsche und Audi und so. Und insgesamt fährt dieser Konzern immer noch sehr große Gewinne ein.
Es gibt noch ein anderes deutsches Unternehmen, was auch gerade ziemlich kriselt. Und da besteht so ein bisschen Vermischungsgefahr. Also das ist die Commerzbank und da muss man aber sagen, das ist was komplett anderes. Das hat mit den Problemen von VW zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Weil, also gerade gibt es ganz viele Schlagzeilen dazu, dass die Commerzbank vielleicht von der italienischen Bank UniCredit übernommen werden soll. Zumindest hat sie schon große Anteile von der Commerzbank übernommen und es gibt auch Vermutungen, dass sie die Bank vielleicht bald ganz schlucken will. So einfach geht es zwar nicht, weil aktuell auch der Bund noch Anteile von der Commerzbank hat und die ja dann auch abgeben müsste. Aber dass die UniCredit so großes Interesse an der Commerzbank hat, das liegt eher daran, dass sie seit der Bankenkrise ganz gut saniert wurde. Das ist also nochmal ein komplett anderes Thema. Das wollten wir hier nur mal kurz erwähnen, weil das, wenn man einfach nur drüber nachdenkt, oh krass, deutsche Unternehmen sind in der Krise und so, vielleicht direkt in die gleiche Kerbe schlägt, ist aber eine andere Geschichte.
In Österreich wird am Sonntag gewählt und was hier die Bundestagswahl ist, das ist da die Nationalratswahl und die findet eben jetzt statt. Die österreichische Politik, die ist, wer sie verfolgt, nochmal anders wild. Das kriegt man in Deutschland immer nur so am Rande mit und deswegen wollen wir uns jetzt aber nochmal genauer anschauen.
Also die Partei, die gerade in Umfragen am stärksten dasteht, ist die FPÖ. Die ist am ehesten vergleichbar mit der AfD in Deutschland und das ist schon was Besonderes, weil die Partei, die war von 2017 bis 2019 schon mal in der Regierung, aber dann gab es die sogenannte Ibiza-Affäre. Vielleicht erinnert ihr euch da noch dran, wenn nicht, versuche ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Da ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie der FPÖ-Politiker Hans-Christian Strache einer angeblichen russischen Oligarchennichte Gegenleistungen anbietet, wenn sie ihm zum Wahlsieg verhilft. Das war damals ein riesiger Skandal und es gab danach dann auch mehrere Korruptionsverfahren gegen ihn und außerdem ein Misstrauensvotum und dann Neuwahlen und dann eine Regierung aus ÖVP und Grünen von 2019 bis jetzt. Die ÖVP, die ist eine Rechtsmittepartei, die könnte man vielleicht so mit der CDU vergleichen. Und der ÖVP-Politiker Karl Nehammer, der ist auch gerade Bundeskanzler. Und sonst gibt es noch die SPÖ, also die Sozialdemokraten, ähnlich wie die SPD in Deutschland. Die liberalen Neos sind vergleichbar mit der FDP und die Grünen erklären sich wahrscheinlich von selbst.
Genau, und dann gibt es aber noch zwei weitere Parteien, die zum ersten Mal in diesen Nationalrat kommen könnten. Nämlich einmal die KPÖ, die Kommunistische Partei Österreichs. Und dann noch die Bierpartei, die eigentlich mal eine Satirepartei war, ähnlich wie die Partei aus Deutschland. Die wollte dann zum Beispiel einen Bierbrunnen für Wien und so. Inzwischen macht sie aber relativ normale, eher linksliberale Politik. Und ja, über beide Parteien gab es schon eigene Videos von unserem Politikformat, die da oben. Und weil es aber in Österreich eben keine 5%-Hürde gibt, sondern nur eine 4%-Hürde, haben tatsächlich beide dieser Parteien Chancen, in diesen Nationalrat einzuziehen. Beide Parteien liegen nämlich nach Umfragen zwischen 3% und 5%.
Und was diese Wahlen für Österreich bedeuten und wie es da jetzt dann weitergehen könnte, darüber sprechen wir jetzt mit der Korrespondentin Silke Hane aus dem ARD-Studio in Wien. Hi.
Hallo.
Wir haben es ja gerade schon gesagt, also ich persönlich habe bisher kein Gefühl zu österreichischer Politik gehabt. Wie ist denn da die aktuelle Stimmung? Also spricht man da auch gerade so von so einem akuten Rechtsruck, wie es gerade in Deutschland ist? Oder hat sich das da alles ganz anders entwickelt? Weil die FPÖ, die gibt es ja auch da schon viel länger als die AfD und die war schon mal in der Regierung.
Ja, sogar schon zweimal. Also die FPÖ, auch wenn sie inhaltlich von der AfD gar nicht so weit entfernt ist, quasi die Schwesterpartei ist, ist die FPÖ hier ein bisschen normaler, weil sie eben schon zweimal in der Bundesregierung war, aktuell auch in 3 von 9 Bundesländern mitregiert. Und dass die starke Ergebnisse einfährt, ist gar nicht so ungewöhnlich. Also eigentlich sagt man, die Stammwählerschaft der FPÖ, also die, die immer FPÖ wählen, liegt so ungefähr stabil bei etwa 20%. Die Umfragen sehen Sie jetzt gerade bei 27, vor ein paar Monaten waren es auch schon mal 30%. Das heißt, da kommt jetzt noch ein bisschen was on top. Welche Wählergruppen das ist, ist noch nicht so ganz klar. Es kann sein, dass zum Beispiel während der Corona-Pandemie ganz neue Wählergruppen mobilisiert wurden. Das hat hier auch in Österreich für eine gewisse Polarisierung der Gesellschaft gesorgt. Es kann aber auch sein, weil viele Leute einfach unter anderem durch Ibiza wahnsinnig unzufrieden sind mit Politik. Auch hier hat es Phänomene wie Inflation zum Beispiel gegeben, die sehr hoch war. Auch das ist ja immer schlecht für die Zufriedenheit mit der Regierung, wenn alles irgendwie teurer wird. dass da sozusagen auch eine Gruppe von Protestwählern einfach dabei ist, die sagen, wir haben irgendwie den Kaffee auf, die Schnauze voll, keinen Bock auf Politik und deswegen wählen wir jetzt FPÖ.
Was ich nicht verstehe ist, also gerade wenn man diese Protestpartei, ich nenne sie jetzt einfach mal so, auch wenn es natürlich umstritten ist, so wählt, dann will man ja eigentlich sagen, dass man mit den anderen Parteien unzufrieden ist und dass die nicht ihren Job gut machen. Jetzt ist diese FPÖ, ja, aber also wir wissen ja jetzt durch diese Ibiza-Affäre, dass die zumindest viele korrupte Leute irgendwie bei sich drin hat und die wirklich einfach für eigene Vorteile kämpft. So, wie kann das sein? Haben die Leute das als alles schon vergessen oder wieso wählen die Leute die FPÖ?
Also das führe ich auf zwei Dinge zurück. Das eine ist, dass die FPÖ sich sehr konsequent von HC Strache getrennt hat. Das ist das Gesicht der Ibiza-Affäre, der also da in der Villa saß, voll besoffen. Mhm. Und der war ja der damalige Parteichef. Und der steht eigentlich für Ibiza. Und den haben sie einfach nicht nur abgesägt, sondern auch gleich aus der Partei geschmissen. Also da gab es eine sehr konsequente Abwendung von dieser Person. Und dann hat Herbert Kickl übernommen. Das ist der aktuelle Parteichef, der schon ganz, ganz lange im Hintergrund Reden geschrieben hat für sehr berühmte FPÖ-Politiker wie Jörg Haider aus den 90ern. Den wird wahrscheinlich von unseren Hörerinnen und Hörern niemand kennen, aber der war so der erste große Rechtspopulist Europas. Für den hat Herbert Kickl schon die Reden geschrieben. Er gilt so ein bisschen als das Gehirn der FPÖ, ja, der Chefideologe. Und der hat dann die Partei übernommen. Und was Kickl meisterhaft beherrscht, und das ist jetzt mein zweiter Punkt, das ist, ans Bauchgefühl zu appellieren. Der kann ganz einfache, vermeintlich einfache Zusammenhänge darstellen auf der Oberfläche und dafür populistische Lösungen präsentieren, die dann, wenn man es sich genauer anguckt, meistens keine Lösungen sind, wie das bei Populisten oft der Fall sind. Aber eben, er kann sehr gut reden, er kann sehr gut vermeintliche Zusammenhänge darstellen und spricht eben die Leute eher auch beim Gefühl an. Also die Wahlplakate jetzt der FPÖ lauten ungefähr so, also 5 gute Jahre, euer Wille geschehe, dein Herz sagt ja, der Einzige auf eurer Seite. Also so diese Basis ungefähr wird da angesprochen.
Jetzt ist ja noch gar nicht klar, ob die FPÖ stärkste Kraft wird. In Umfragen stand sie lange, glaube ich, relativ deutlich vorne. In den letzten Wochen schmilzt dieser Vorsprung aber doch deutlich zusammen. ÖVP könnte genauso mittlerweile auch stärkste Kraft werden. Was wäre denn, wenn die FPÖ stärkste Kraft wird? Sie spricht ja da, also du hast Kickl schon genannt, will ja zum Volkskanzler werden, wie er das nennt. Also eine Bezeichnung, die Hitler für sich damals auch genutzt hat. Gäbe es denn dann, wenn die FPÖ stärkste Kraft wird, automatisch auch einen FPÖ-Kanzler?
Tja, also das ist mir nicht so ganz klar. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Diese Wahl ist wirklich dermaßen offen, wie man das hier, glaube ich, lange nicht erlebt hat. Zum einen ist es so, dass der Abstand zwischen FPÖ und ÖVP so knapp ist, dass möglich ist, dass der statistische Fehler sozusagen in der Berechnung so groß ist, dass eigentlich mehr Leute ÖVP wählen werden. Also es ist möglich, dass die ÖVP stärkste Kraft wird. Mhm. Wenn jetzt die FPÖ gewinnt, sagt sie, ohne Kickl machen wir keine Regierung. Und alle Parteien sagen aber, mit der FPÖ unter Kickl regieren wir nicht. Das heißt, es schließt sich eigentlich schon mal aus. Und wenn alle darauf beharren, dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass andere Parteien eine Regierung bilden. Und darüber bestimmt letzten Endes in Österreich der Bundespräsident, der hat eine andere Rolle als in Deutschland. Bei uns ist es ja so, die Parteien treten, wie sie lustig sind, in Koalitionsgespräche ein oder in Vorsondierungsgespräche, offizieller, nicht offizieller, einigen sich irgendwann und dann wird im Bundestag abgestimmt mit einer parlamentarischen Mehrheit, ob die Regierung steht oder nicht. Hier in Österreich vergibt der Bundespräsident einen Auftrag zur Regierungsbildung an eine Partei. Und wenn sich Parteien geeinigt haben, bestimmt auch vereidigt auch der Bundespräsident und nicht das Parlament die Regierung. Dafür braucht natürlich eine Regierung eine Mehrheit im Parlament. Darauf achtet er schon. Das wäre ja sonst Quatsch, weil sonst kann sie keine Gesetze verabschieden. Aber das heißt, der Bundespräsident kann hingehen und kann den Zweitplatzierten mit der Regierungsbildung beauftragen. Das ist eben nicht geregelt, dass es der Erstplatzierte der Wahl automatisch den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt. Und wenn dann der Zweitplatzierte zum Beispiel die ÖVP wäre, könnte die einerseits mit der FPÖ sich ins Benehmen setzen, könnte sagen, hier verzichtet ihr auf Kickl, ja oder nein. Oder sie geht auf andere Parteien zu. Das wäre ein Szenario. Ein anderes Szenario wäre, dass der Zweitplatzierte von der ÖVP sagt, okay, wir haben uns geirrt, die Leute wollen das so, die Leute wollen ihren Volkskanzler. Dann müsste sich aber der aktuelle Parteichef der konservativen ÖVP zurückziehen, Karl Nehammer, das ist der jetzige Bundeskanzler von Österreich, weil er hat sich ziemlich einbetoniert. Er hat gesagt, und ich auf gar keinen Fall mit Kickl, schließt er aus.
Also es bleibt noch spannend.
Sehr.
Können wir denn einmal noch über die Bierpartei sprechen? Das ist ja schon irgendwie ein verrücktes Phänomen.
Ja.
Erzähl
das,
mal.
Das ist schnell erzählt. Also die Bierpartei ist so ein bisschen eine ein bis zwei Personen Partei. Dahinter steht der Punk-Musiker Dominik Vlasny, auch bekannt als Marco Pogo, also ein Punk-Musiker, der ja eben aus Jux und Dollerei, aus Spaß diese Partei gegründet hat. Dann ist er bei der Bundespräsidentenwahl schon angetreten und war da, glaube ich, erfolgreicher, als er dachte. Eben, glaube ich, auch so ein leichtes Protestphänomen, eher weniger aus der konservativ rechten Ecke als aus der linken Ecke. Und hat sich halt jetzt gedacht, gut, dann probieren wir es jetzt eben mit einem Programm. Das ist so ein bisschen nach hinten losgegangen. Also das Programm ist wirklich ziemlich dünn. Wenn er danach gefragt wird, sagt er immer so Sachen, ja, wenn es irgendwie gut ist, dann sind wir dabei. Ja, also es ist so ein bisschen unklar. Die wichtigste Rolle meiner Meinung nach, die der Bierpartei in dieser Wahl zukommt, ist eigentlich die Frage, schafft sie es ins Parlament oder nicht? Weil je mehr Parteien ins Parlament kommen, desto schwieriger wird es für die großen Blöcke, eine Mehrheit zu bekommen. Wenn jetzt die KPÖ und die Bierpartei nicht ins Parlament kommen, dann reichen vielleicht 40-45% der Stimmen für eine Mehrheit, weil dann einfach so viele Sitze wegfallen, die nicht besetzt werden. Also die größte Rolle, die diese beiden Parteien meiner Meinung nach spielen, ist eine wahltaktische, mathematische Frage.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das war Korrespondentin Silke Hane aus dem ARD-Studio in Wien. Danke dir.
Gerne.
Dankeschön. Und wenn ihr noch mehr Hintergründe zur österreichischen Politik wollt, dann schaut gerne auch in unserem Politikformat, die da oben vorbei. Die haben nämlich am Sonntag ein neues Video zu der Wahl gemacht und erklären da auch nochmal ganz viel. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Wir haben ja letzte Woche schon über den Libanon gesprochen. Da sind tausende Pager explodiert in der letzten Woche. Vermutlich war das ein Manöver vom israelischen Geheimdienst. Letzte Woche hat dann Israel auch Raketen nach Libanon geschickt. Und das ging jetzt in dieser Woche nochmal weiter. Deswegen machen wir ein kleines Update dazu.
Also Israel hatte letzte Woche schon angefangen, Raketen auf den Südlibanon zu schießen und hat das jetzt in der letzten Woche auf jeden Fall nochmal heftig verstärkt. Wir können die Zahlen nicht unabhängig überprüfen, aber laut libanesischer Regierung sind seitdem mehrere hundert Menschen gestorben und es soll fast 2000 Verletzte geben. Außerdem sind rund 90.000 Menschen auf der Flucht und die Hisbollah im Libanon, die schießt jetzt auch Raketen nach Israel zurück.
Genau, Hisbollah, nochmal zur Erinnerung, ist ja die islamistische Terrororganisation. Ganz kurz dazu, wir haben jetzt in der letzten Woche auch ein paar Nachrichten bekommen, warum wir die jetzt Terroristen bezeichnen und Israel nicht, wenn die ja jetzt den Angriff starten. Das liegt vor allem erstmal daran, dass ein Staat kein Terrorist sein kann, wenn überhaupt dann die Regierung, so wie in Afghanistan zum Beispiel. Und wir halten uns dabei tatsächlich einfach an die Terroreinschätzung von Deutschland als Land. Jedes Land legt ja letztlich fest, welche Gruppe als Terrorgruppe anerkannt wird. Und der Bundestag hat das 2019 gemacht, dass die Hisbollah aus deutscher Sicht eben eine Terrororganisation ist. Das sehen einige Länder auch so, manche andere aber nicht. Die EU sieht es zum Beispiel ein bisschen differenzierter, kann man glaube ich sagen. Die sagt, nur der militärische Arm der Hisbollah sei eine Terrororganisation. Weil die Hisbollah, das muss man sich auch klar machen, die ist im Libanon einfach ultra wichtig und groß und übernimmt da auch ganz viele Rollen. Also sie ist einmal so die große politische Partei quasi. Sie betreibt aber auch Schulen und Krankenhäuser und organisiert also so den Wohlfahrtsstaat vom Libanon. Und deswegen ist es einfach für die normale Bevölkerung sehr wichtig.
Trotzdem muss man sagen, die Hisbollah ist nicht der Libanon. Und es gibt auch im Libanon Menschen, die Hisbollah nicht mögen.
Voll. Man redet da immer von dem Staat im Staat.
Kann. Ja, genau. Und die Hisbollah ist aber vor allem gegen Israel und hat sich auch mit der Hamas solidarisiert. Ja. Deswegen gab es auch seit dem 7. Oktober immer wieder so im Norden von Israel Angriffe, weil der Libanon, der liegt ja nördlich von Israel, die beiden teilen sich ja da die Grenze und da geht es jetzt eben zwischen Israel und der Hisbollah schon länger hin und her und Israel hat auch seit dem 7. Oktober letztes Jahr schon 10.000 Israelis aus dem Grenzgebiet evakuiert. Also das ist die ganze Zeit schon am Brodeln.
Und diese Pager- und Walkie-Talkie-Explosion letzte Woche, das war auf jeden Fall dann nochmal eine neue Eskalationsstufe. Israel will die Hisbollah wohl noch mehr schwächen und greift deswegen jetzt vor allem eben den Süden von Libanon an. Ziel von Israel ist es nach eigenen Angaben, dass sich die Hisbollah von der gemeinsamen Grenze zurückzieht und das Gebiet wieder bewohnbar werden soll. Dafür wollen sie die Hisbollah-Infrastruktur kaputt machen und vor allem Waffendepots und Hisbollah-Stützpunkte zerstören, sagen sie.
Ja, aber diese Waffendepots, die liegen halt laut israelischem Militär und das bestätigen auch andere Expertinnen, vor allem in Wohngebieten, weil die Hisbollah ihre Raketen halt da versteckt haben soll. Also das ist wieder diese menschliche Schutzschildtaktik, die es ja auch schon im Gazastreifen, vor allem mit den Schulen und den Krankenhäusern gab. Und das israelische Militär soll die BewohnerInnen deswegen auch gewarnt haben, dass sie ihre Wohnung sofort verlassen sollen. Aber das haben halt auch viele einfach nicht geschafft oder nicht mitbekommen.
Die humanitäre Situation im Libanon ist auf jeden Fall richtig schlimm. Tausende Menschen fliehen, vor allem in die Hauptstadt Beirut, weil sie sich auch hoffen, dass die erstmal nicht angegriffen wird. Aber die Straßen sind eben total verstopft. Die Leute stehen stundenlang im Stau. Und es muss ja eine schlimme Situation sein, wenn du so Angst hast, dass Raketen dich treffen und du weg willst. So, und dann stehst du da im Stau. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und auch das Gesundheitssystem, das ist eben am Limit. Einige Leute fliehen nach Syrien auch. Da ist zwar auch Krieg, aber der kommt den Leuten eben weniger schlimm vor als die Situation im Libanon jetzt eben. Und teilweise fliehen jetzt sogar Menschen, die wegen dem Krieg in Syrien in den Libanon geflüchtet sind, wieder zurück nach Syrien. Also
so
krass einfach.
Und momentan sieht es auch nicht danach aus, als würde die Situation sich im Libanon bald beruhigen, weil Israels Armeechef hat seinen Soldaten gesagt, sie sollen sich auch für eine Bodenoffensive im Libanon bereithalten. Das heißt, es könnte demnächst auch Angriffe am Boden geben und nicht nur aus der Luft. Vielleicht habt ihr schon von Gisèle Pelicot mitbekommen. In Frankreich, da findet ja gerade ein historischer Prozess statt, der das ganze Land richtig aufrüttelt und vielleicht jetzt sogar die Gesetzgebung für Vergewaltigung ändern könnte. Und genau deshalb jetzt hier auch der Hinweis, wenn euch das Thema belastet oder ihr euch das nicht anhören möchtet, dann skippt am besten zum nächsten Thema. Also in der Folgenbeschreibung sind ja alle Themen aufgelistet und da könnt ihr dann einfach draufklicken. Die Gesetzgebung für Vergewaltigung ist in den meisten Ländern Nein heißt Nein. Also das heißt, man muss ausdrücklich ablehnen, damit etwas als Vergewaltigung gilt. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen man nicht Nein sagen kann, weil man zum Beispiel betäubt wurde. Und das macht der Fall von Gisèle Pelicot ziemlich deutlich.
Genau, wir fassen den einmal zusammen. Gisèle Pelicot, das ist eine 72-jährige Französin und die war 50 Jahre lang mit ihrem Mann Dominique Pelicot verheiratet. Was sie nicht wusste, ist, dass er sie 10 Jahre lang betäubt und selbst vergewaltigt haben soll und aber auch noch von Dutzenden fremden Männern sie hat vergewaltigen lassen. Diese Männer, die habe er auf Foren gefunden, ihnen dort seine Frau zum Sex angeboten und das Ganze dann gefilmt. Gisèle wusste mehr als 9 Jahre lang aber nichts davon. Sie hat sich jahrelang über Gedächtnislücken und gynäkologische Probleme gewundert, aber das Ganze ist dann erst rausgekommen, als ihr Ex-Mann beim Upskirting im Supermarkt erwischt wurde. Also er hat eine Frau unter den Rock gefilmt. Das war 2020. Und als das so rauskam, da hat die Polizei die Videos von der bewusstlosen Gisèle Pelicot und den fremden Männern auf seinem Laptop und Handy gefunden. Und erst dadurch hat sie dann eben selbst davon erfahren. Auf den Videos sind insgesamt mindestens 82 Männer zu sehen. Davon konnten 50 identifiziert und angeklagt werden. Die sind heute alle irgendwo zwischen 26 und 74 Jahre alt. Und ja, das Ganze soll zwischen 2011 und 2020 stattgefunden haben.
Der Prozess, der hat schon Anfang letzten Monats in Südfrankreich angefangen. Wir haben immer so ein bisschen überlegt, wann überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen. Ich glaube, den gibt es nicht so richtig, deswegen machen wir das jetzt einfach. Das Besondere an diesem Prozess ist, Gisèle Pelicot, die hat darauf bestanden, dass der Prozess öffentlich ist. Und das ist bei so Vergewaltigungsfällen super selten, weil das ja auch super intim ist und viele das einfach nicht wollen. Aber sie sagt, sie will, dass die Welt ihre Geschichte hört. Es gibt ein Zitat von ihr. Ich sage für alle Frauen aus, die unter Drogen gesetzt werden und es nicht wissen. Für diejenigen, die eines Morgens aufwachen und sich nicht an den Abend erinnern können. Ja, deswegen wird sie in Frankreich echt wie eine krasse Heldin gefeiert. Es gibt immer einen Riesenapplaus, wenn sie in den Gerichtssaal kommt. Es gibt an den Wochenenden Demos in ganz Frankreich, um sie zu unterstützen. Und sie ist inzwischen schon auf Graffitis zu sehen. Also dieser Prozess ist für Frankreich wirklich komplett erschütternd. Und ein Grund davon ist auch, dass die mutmaßlichen Täter auf den ersten Blick total unauffällig wirken. Also Feuerwehrmänner, Handwerker, Rentner, ein Journalist ist auch dabei. Einige von denen sind Ehemänner und manche auch Väter.
Ja, noch gibt es keine rechtskräftige Verurteilung, aber Dominique Pellicot, also der Ex-Mann, der hat im Prozess letzte Woche schon gestanden.
Das ist auch der Grund, warum wir im Konjunktiv immer noch sprechen, weil es das Urteil eben noch nicht gibt.
Genau, aber ja, er hat wie gesagt gestanden. Er sagt, er sei ein Vergewaltiger, genauso wie alle anderen Angeklagten. Die sagen jetzt diese Woche zum ersten Mal vor Gericht aus. Auf den Videos sieht man, dass Gisèle Pellicot bewusstlos ist. Und man hört sie sogar laut schnarchen. Trotzdem haben sich nur 14 von den Angeklagten vor Gericht als schuldig bekannt bisher. Alle anderen streiten ab, Gisèle vergewaltigt zu haben. Manche sagen, ihnen habe die Erlaubnis vom Ehemann gereicht. Die meisten erklären, sie hätten gedacht, das wäre ein Sexspiel, bei dem die Frau nur so tun würde, als würde sie schlafen.
Ja, ich finde, das kann man auch einfach mal so stehen lassen. Mhm. Gisèle Pellicot, die wollte eigentlich auch, dass die Videos auf jeden Fall öffentlich gezeigt werden. Das passiert jetzt aber erstmal doch nicht zwingend, weil die Anwältinnen von den Mitangeklagten die Würde ihrer Mandanten wahren wollen. Das heißt, es gibt jetzt wahrscheinlich nur Beschreibungen und das Publikum und auch die Journalistinnen können diese Videos nicht sehen, obwohl der ganze Prozess ja auf diesen Videos basiert. Das ist ein super bitterer Schlag für Gisèle und ihre UnterstützerInnen. Das Ganze wird jetzt noch eine Weile gehen, weil es eben so viele Angeklagte sind, und zwar bis Ende Dezember. Und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, dass dieser Prozess auf jeden Fall was verändern wird oder zumindest eine ziemlich große Signalwirkung hat, was so Vergewaltigungsfälle einfach angeht.
Voll. Du hast es ja schon gesagt, es gibt bei den meisten Ländern diese Nein-heißt-Nein-Regelung, die gilt auch in Deutschland. Und es gibt aber immer mehr Länder, oder zumindest so in Skandinavien hat sich das jetzt so angefangen auszubreiten, dass es zu einer Ja-heißt-Ja-Regelung werden soll. Dass man sich also, dass man explizit zustimmen muss, dass man Sex haben will mit der anderen Person, damit es eben einvernehmlicher Sex auch ist. Und da gibt es auf jeden Fall jetzt gerade in Frankreich eben eine riesen Debatte drüber, ob das auch in Frankreich passieren sollte.
Einen Gedanken fand ich noch ganz spannend, weil grundsätzlich hat Gisèle ja auch gesagt, dass sie das will eben für alle anderen Frauen, dass sie sich auch trauen, mit solchen Fällen eben zur Polizei zu gehen. Es gibt aber auch ein bisschen die Sorge, dass dieser extrem heftige und übertrieben krasse Fall ein bisschen dazu führen kann, dass sich andere Frauen es vielleicht gerade nicht trauen, weil sie denken, ja, ich bin ja nicht, das ist mir ja nicht passiert. Ich habe ja vielleicht nur K.O.-Tropfen bekommen oder sowas und es ist nur eine Person gewesen, die ich im Verdacht habe und nicht 82. Sie ist halt auch einfach richtig krass drauf. Also ich glaube, das kann sich natürlich auch nicht, das kann gar nicht jeder Mensch leisten, sich wirklich so einem heftigen Prozess auszusetzen und das alles durchzustehen und halt auch diese ganzen unangenehmen Befragungen und auch vor allem halt die Verteidigung von den Angeklagten, die sind ja richtig fies, die machen eher auch wilde Unterstellungen und sowas, und das alles nochmal durchzuleben ist sau retraumatisierend, was glaube ich generell schon einfach auch ein Problem ist bei solchen Vergewaltigungsfällen, was aber eben vielleicht auch abschreckend wirken kann. Also ich glaube, die Hoffnung ist auf der einen Seite, ja, da muss es mehr Bewusstsein dafür geben, und auf der anderen Seite so ist aber eben auch die Sorge, dass das vielleicht einschüchtert, weil sich halt einfach Menschen solche Arten von Prozessen nicht geben wollen und dass da vielleicht auch mal drüber nachgedacht werden sollte, wie das Ganze abläuft.
Ja, ist auf jeden Fall ein heftiger Fall, und im besten Fall löst sowas ja auch wirklich einfach nochmal eine Veränderung aus, die im Sinne zum Wohle der Frauen oder der Bevölkerung am Ende ist. Wir drehen nochmal eine kleine Runde. Kurz News. Wir wussten ja schon, dass das Deutschlandticket teurer wird. Jetzt wissen wir aber auch, um wie viel es teurer wird. Ab Januar 2025 wird es nämlich 58 Euro kosten statt 49 Euro wie bisher, also 9 Euro mehr. Umgerechnet sind es 18% Preiserhöhung. Darauf haben sich die VerkehrsministerInnen der Länder nach ewigen Verhandlungen jetzt geeinigt. Und der Grund ist, dass das durch das Deutschlandticket die Verkehrsverbände weniger Geld verdienen, weil das ja in den meisten Fällen einfach günstiger ist als andere Abos. Und deswegen müssen diese Kosten jetzt neu gedeckt werden. Der Bund will aber nicht mehr Geld dazugeben, deswegen wird eben das Ticket teurer. Und ja, Überraschung, Überraschung, dafür gibt es jetzt Kritik von Umweltverbänden, von Sozialverbänden und auch vom Fahrgastverband Pro Bahn.
Und von mir.
Und von dir auch.
Ja, also ich bin gespannt, wie das funktioniert, weil bei einer Umfrage von YouGov aus dem Juli kam schon raus, dass ja für ein Viertel von den Befragten schon 49 Euro die absolute Schmerzgrenze war. knapp 20% sagen, ab 60 Euro sind sie raus. Und das macht ja zusammen fast die Hälfte. Also ist die Frage, ob sich das dann wirklich noch rechnet, wenn so viele Leute abspringen. Auf TikTok gibt es einen neuen Trend in Anführungszeichen und der ist diesmal überhaupt nicht mindful und demure wie sonst vielleicht in dieser Kategorie, sondern der hat einen ziemlich ernsten Hintergrund und zwar geht es um Zwangsheirat und wie man auf sich aufmerksam machen kann, wenn man deshalb mit dem Flugzeug in ein anderes Land geschickt wird. Und zwar sprechen gerade verschiedene CreatorInnen davon, sich einen kleinen Löffel in die Unterhose zu legen oder an einen anderen Ort, an dem es zumindest den Eltern nicht auffällt und der soll dann dafür sorgen, ich finde es voll den smarten Gedanken, dass man an der Sicherheitskontrolle rausgezogen wird am Flughafen. Und wenn man da rausgezogen wird, dann hat man ja einen ganz kurzen Moment mit den Securities alleine. Und in denen kann man sich dann hoffentlich eben ja den Securities anvertrauen, wenn man das denn möchte. Diesen Trick, den gibt es schon länger. Der kommt eigentlich von einer britischen Hilfsorganisation. Der ist aber jetzt nochmal auf TikTok viral gegangen. Und das ist auch ein Thema in Deutschland, auch wenn man es vielleicht sich gar nicht so vorstellen kann. Also offizielle Zahlen dazu gibt es nicht. Aber zumindest haben mal verschiedene Organisationen ihre Zahlen von 2022 zusammengetragen. Und es waren über 400 Fälle. Und dann gibt es eben natürlich auch noch eine Dunkelziffer.
Die südkoreanische Sportschützin Kim Ye-ji bekommt ihre erste Filmrolle. Und zwar als Auftragskillerin. Das passt ja gut zusammen, die Sportschützin als Auftragskillerin. Und wem der Name jetzt gerade nichts mehr sagt, das ist die Sportschützin, die durch Olympia richtig Internet-famous wurde, weil sie einfach so cool dabei aussah. Also die hatte immer so diese nach hinten gedrehte Cap und so eine super futuristische Brille auf, halt wie so eine Agentin oder Superheldin. Und ja, bei Olympia ist sie dann Zweite geworden. Aber unter anderem Elon Musk hatte nach der Teilnahme gefordert, dass sie nochmal in einem Film mitspielen muss oder so. Und diesen Gedanken, den hat er wohl nicht als einziger. Jetzt wird sie auf jeden Fall in der südkoreanischen Serie Crush mitspielen, natürlich eben als Auftragskillerin, was auch sonst.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal ganz kurz auf die nächste Woche. Wir haben es eben schon erwähnt, also am Sonntag wählt Österreich und das wird Thema nächste Woche in den News sein.
Wir haben es erwähnt, wir haben also 15 Minuten gefühlt drüber geredet. Und es gibt auch noch einen Feiertag, nämlich den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Das ist am Donnerstag. Uns gibt es natürlich trotzdem ganz normal am Freitag, allerdings ohne mich. Ich bin jetzt für die nächsten paar Wochen raus, weil ich mit einem anderen Projekt beschäftigt bin und dann ab November wieder da.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns sehr gerne, wie ihr die Folge findet. Und danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Berit.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Infotier diese Woche die Krallenaffen. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet?
Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Gambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.